Die Gnade unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, die Liebe des Gottes, der seinen Sohn für uns in den Tod gegeben hat, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der uns im Glauben an den Auferstandenen verbindet, sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, weißt du, was mir der Osterhase zu Ostern bringen wird? Vor einigen Jahren, da hatte ich im Kindergarten meiner alten Gemeinde gerade so eine kleine Osterandacht vor Ostern gefeiert. Und da kam ein kleines Mädchen auf mich zu und hat mich genau das gefragt. Weißt du, was mir der Osterhase zu Ostern bringen wird? Ich hab's natürlich nicht gewusst. Aber es hat auch gar nicht lang gedauert, dann habe ich auch gleich die Antwort darauf bekommen. Ja, der Osterhase, der bringt mir einen NT3-Player, sagte das kleine Mädchen. Also gut, sie sagte NT3-Player. Ich bin ziemlich sicher, sie hat einen MP3-Player damit gemeint, also so ein Gerät, wo man Musik abspielen kann. Und sie wollte mir damit sagen, ja, dass ihre Eltern ihr einen solchen MP3-Player zu Ostern schenken werden. Ich weiß nicht, ob sich die Erwartung, die das kleine Mädchen da gehabt hat, ob sich das wirklich erfüllt hat. Aber eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, meistens ist es ja schon so. Ob's Ostern ist, ob's Weihnachten ist, ob's der Geburtstag ist oder was es sonst für Feste gibt, so im Lauf des Jahres oder des Lebens. Sehr oft ist es so, dass wir vorher ja eigentlich schon ziemlich genau wissen, was wir geschenkt bekommen. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich kenne das immer noch, meist so ein paar Wochen vor Weihnachten oder so, kommt dann die Frage auch von meinen Eltern, sag mal, was kannst du denn so gebrauchen, ja? Dann suchen sie sich was aus, was meinen Wünschen entspricht und manchmal kommt sogar vor, dass ich das ausgesuchte Geschenk vorher nochmal anprobieren darf, dass es dann auch ganz sicher passt. Aber dann bekomme ich, ja, und dann weiß ich, was mir gefällt, dass ich das auch als Geschenk bekomme. Die andere Seite ist natürlich, so ganz überrascht bin ich in dem Moment eigentlich nicht mehr. Und meine Freude, die ist zwar ehrlich, aber die ist jetzt nicht übermäßig gefühlsbetont, wenn dann dieses Geschenk kommt. Ich konnte mich ja darauf vorbereiten, ich habe ja eigentlich schon gewusst, was ich bekomme. Andersrum ist es übrigens genauso. Wirklich überwältigt, so richtig hin und weg sind wir ja eigentlich, wenn wir Geschenke bekommen, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Gar nicht mit gerechnet und dann das perfekte Geschenk, was richtig perfekt zu mir selber passt. Dann sind wir richtig überrascht. Aber ich glaube, das kommt so in der Realität eigentlich eher selten vor. Ist ja auch kein Wunder, denn immerhin sind wir Menschen ja nicht dazu in der Lage, dass wir Gedanken lesen können. Misstrauisch, da sollten wir werden, wenn es zu oft vorkommt. Ich glaube aber, ganz besonders schlecht für die Vorfreude ist es, wenn ich schon ziemlich genau weiß, was ich bekommen werde, also schon ganz genau weiß, wie das Geschenk aussieht, was das Geschenk ist, aber wenn ich nicht weiß, wann ich dieses Geschenk bekommen werde. In der Bibel, in der Heiligen Schrift, hören wir aus der Zeit lange vor Jesus den Propheten Jesaja. Und dieser Prophet Jesaja, der kündigt auch ein ganz großes Geschenk an. Er weiß ganz genau, was sein wird. Gott hat das seinem Propheten alles gezeigt, hat ihm die Kreuzigung gezeigt, hat ihm das Leben wissen lassen, das aus dem leidenden Gottesknecht entspringen wird. Aber der Prophet Jesaja, der hat das Problem, er weiß zwar alles, aber wann es geschehen wird, wann es eintreten wird, das weiß er nicht. Gott hat ihm das Geschenk mitgeteilt, hat es ihm angekündigt. Und ich würde gern heute Morgen am Ostersonntag mit euch zusammen auf zwei Verse aus dem Buch des Propheten Jesaja hören. Auf zwei Verse, wo Jesaja das Geschenk ankündigt, das wir an Ostern heute gemeinsam miteinander feiern dürfen. Ich lese aus Jesaja im 25. Kapitel. Er schreibt da, er kündigt an, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, da ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ich finde, man hört das in diesen alten Worten des Propheten ganz wunderbar. Da ist ein Geschenk angekündigt. Jesaja weiß, wie das Geschenk aussieht. Das teilt er uns mit, können wir in der Heiligen Schrift nachlesen. Und trotzdem sagt uns Jesaja, wir werden hin und weg sein, wenn dieses Geschenk kommt. Wir werden überwältigt sein vor Freude, überwältigt vor Jubel. Ja, ich weiß, was wir bekommen werden, aber wir werden trotzdem überrascht sein. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie überrascht ihr sein werdet, sagt Jesaja. Der Jubel, der wird kein Ende haben. Was muss das für ein großes, was muss das für ein unvorstellbar schönes Geschenk sein, das Gott da seinem Volk macht, dass man immer erstaunter, immer aufgeregter wird, je mehr man über dieses Geschenk weiß. Dabei erzählt die österliche Vorfreude des Propheten ja eigentlich nur davon, was alles nicht mehr sein wird. Zum Beispiel sagt Jesaja, der Tod wird nicht mehr sein. Er sagt, Gott wird diesen Tod verschlingen. Der wird ihn so verschlingen, wie ein Löwe seine Beute verschlingt. Und damals, zur Zeit des Propheten Jesaja, da war für Israel der Tod eigentlich allgegenwärtig. Und er war meistens auch nicht das Ende eines langen, eines erfüllten Lebens, sondern er war das Ergebnis von Krieg, Terror, von Krankheit, von Mord, auch von Seuchen. Eigentlich der Erfahrung nach, die die Menschen gemacht haben, und ich glaube, die machen sie auch bis heute, da ist es der Tod, der alles verschlingt. Da wird Krieg zur Normalität. Der größte Feind, der größte Fresser, der alles in seinen Rachen heruntergerissen hat, der Tod selbst, der hat seinen Meister gefunden, sagt uns Jesaja. Er sagt, der Tod selbst, der wird jetzt verschlungen werden. Die meisten Menschen, die heute in unserem Land leben, die haben so viel Krieg und Gewalt, Gott sei Dank, nie erleben müssen. Aber auch wir kennen das. Das ist in unserer Welt und die Welt ist ja über das Internet so nah miteinander verbunden. Das ist in dieser Welt schon längst zur Normalität geworden. Soldaten aus unserem Land in aller Welt. Und immer wieder da passiert's, dass welche von ihnen nicht nach Hause kommen. Islamistische Terroranschläge in vielen Ländern dieser Welt. Und gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, Menschen, die sterben, durch einen neuen Virus, der vorher nicht bekannt war. Der Tod, der ist auch bei uns nicht nur das Ende eines erfüllten Lebens. Er ist immer wieder auch schockierend und schmerzhaft. Und wie wär's denn, wenn mal einer dem Tod zeigt, wer wirklich das Sagen hat? Wenn seine tödliche Macht, die er über diese Welt ausübt, wenn diese tödliche Macht vorbei ist, wenn sie gebrochen ist. Oder die Tränen werden zu Ende sein. Gott wird sie abwischen. Ich finde, das ist so ein unheimlich liebevolles Bild, so eine unheimlich liebevolle Geste, die da beschrieben wird. Wie die Mutter, wie ein Liebender, so tritt Gott hier auf. Jemand, der tröstet, jemanden, der einen in den Arm nimmt, vielleicht ein Taschentuch in die Hand nimmt und einem die Tränen aus dem Gesicht wegwischt. Und geweint. Weinen, das tun Menschen zu allen Zeiten. Wenn sie es nicht öffentlich machen, dann weinen sie oft auch ganz heimlich bei sich daheim. Aber wie viel eindrucksvoller sind die Bilder, die man damals immer wieder in Israel sehen konnte und die wir heute aus derselben Gegend und aus vielen anderen Gegenden dieser Welt kennen. Wie da Frauen und Männer schreien vor den Trümmern ihres Lebens stehen, wie sie vor den Leichen ihrer Lieben stehen, die die Feinde vernichtet haben, wo halt nicht still getrauert wird, wo geweint wird, wo Tränen, wo Schreie in die ganze Welt gehen. Und oft passiert's, kaum ist sowas geschehen, da wird schon wieder Rache geschworen. Und nicht lang dauert's, dann trauern und weinen die Eltern von anderen Menschen. Dieses Weinen, sagt Jesaja, das ist es, was Gott stillen will. Die Tränen, die will er abwischen. Die ganze Wut, die da ist, die ganze Strafe für Sünde und Schuld, all das, das lässt er über sich selber ergehen. Das war der Karfreitag, dafür steht der Karfreitag. Und dann muss niemand mehr Rache nehmen oder auch nur scheinbar für die gerechte Sache wieder töten oder sich für die gerechte Sache mit Gewalt einsetzen. Da muss niemand mehr für seine Gerechtigkeit über Leichen gehen. Weil da ist Gott, der den Jammer stillt. Da ist Gott, der seine eigene Gerechtigkeit denen schenken will, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die ihm das Leben übergeben. Wie schön wär's auch gerade für uns, die wir dieses Jahr ganz anders Ostern feiern, wenn wir das auch bald erleben, dass Gott unseren Jammer bald stillt, dass er die Tränen aus unseren Gesichtern wischt. Wenn unsere Tränen ein Ziel, wenn unsere Tränen ein Ende hätten, wenn all der Schmerz, der uns zugefügt wurde, hinter uns liegen würde und wir so glücklich sind, dass wir nicht mal mehr über das Vergangene weinen müssten. Oder Luther sagt das mit so einem alten Wort, zu meinem Wortschatz gehört das auch nicht mehr, er nennt das Schmach. Gott wird die Schmach seines Volkes in aller Welt aufheben. Israel, das war damals sozusagen, ja, das Mobbingopfer der Welt. Und ich habe leider das Gefühl, auch heute ist das immer noch so, wenn man von manchen Beschlüssen hört, die gegen Israel getroffen werden. Über dieses kleine Land Israel zur Zeit Jesajas, da haben sich alle lustig gemacht. Und wenn sie dann auch noch behaupteten, dass ihr Gott der Einzige ist, dass ihr Gott der Schöpfer der Erde ist und die anderen waren scheinbar mächtiger als dieser Gott, dann hat das noch viel mehr verletzt. Und da ging's Israel nicht anders als vielen anderen Völkern seitdem. Je mehr man sich gering geschätzt fühlt, desto mehr versucht man, sich zu beweisen. Desto mehr bäumt man sich auf und desto weniger ist man bereit, Hilfe, die einem angeboten wird, auch anzunehmen. Bis man sagen kann, wir sind wieder wer. Gott wird dafür sorgen, dass sein Volk wieder wer ist in dieser Welt. Darum muss es nicht selbst dafür sorgen, darum kann es friedlich bleiben. Wie gut wäre es für uns, wenn wir uns so gewiss wären in unserem Ansehen bei anderen, wenn wir einander gerade als Gemeinde so vertrauen und achten könnten, dass niemand das Gefühl hat, er muss sich irgendwie beweisen, weil wir das wissen, weil wir das verinnerlicht haben, dass uns Gott ja als Jesus Christus ganz bedingungslos angenommen hat. Das wären geradezu paradiesische Zustände. Und ich finde, da kann man direkt ins Träumen geraten. Ostern, Auferstehung, die Auferstehung am dritten Tag, das bedeutet, dass Gottes Traum wahr geworden ist. What if, so hieß die Themenreihe bei Backbone. Was ist, wenn Gottes Traum wahr wird? Und Gottes Traum, der ist wahr geworden, der ist an Ostern wahr geworden. An Ostern, das feiern wir sonntags, am ersten Tag der Woche, weil die Schöpfung an dem Tag von Neuem beginnen kann. In Jesus Christus, da hat sich all das erfüllt. Wir vertrauen darauf, in ihm und nur in ihm, da wird sich das alles einmal endgültig für die ganze Welt erfüllen. Die Schmach, die Schande muss es nicht mehr geben. In Jesus, seinem Kreuz und seiner Auferstehung, da sagt uns Gott zu, du bist mir wichtig. Und zwar bist du mir so wichtig, dass ich bereit bin aus Liebe, und zwar nur aus Liebe, für dich selbst ans Kreuz zu gehen, dafür dich zu bluten und dafür dich zu sterben an diesem Stück Holz, diesem schrecklichen Hinrichtungswerkzeug. Dort lasse ich mich für dich hinrichten, sagt uns Gott, weil ich dir eine Zukunft eröffnen will. Für diese Zukunft opfere ich mich selber. Und ich glaube, eine größere Ehre, die kann es gar nicht geben. Wer wird selber noch Macht und Ansehen auf Kosten anderer wollen? Wer wird noch auf die Idee kommen, sich selbst beweisen zu müssen? Wer das wirklich kapiert hat, dein Gott ist für dich ans Kreuz gegangen. Der ist aus Liebe zu dir dort am Kreuz gestorben. Versteh's, du musst dir deinen Wert nicht mehr selbst herstellen. Da am Kreuz zeigt dir Gott nämlich, wie viel du ihm wert bist. Die Tränen des Schmerzes, der Wut und auch die Tränen der Trauer, die sind nicht ewig. Alle Schuld der Welt hat Gott am Kreuz auf sich genommen. Und er hat keine Rache genommen, ist gestorben für unsere Schuld. Aber er hat auch die Schuld von denen genommen, die an uns selbst schuldig geworden sind. Vergesst das bitte nie. Das ist was, wo man Christsein ganz praktisch leben kann. Auch die Schuld meines Nächsten, die hat Christus da am Kreuz auf sich genommen. Die Wut und die Racheschwüre, er hat sie alle auf sich gelenkt. Getragen und ertragen. Wer könnte anderen nicht vergeben? Wer weiß, wie Gott ihm auch vergeben hat? Und wie viele Tränen kann das trocknen? Wie viele zukünftige Tränen können da vermieden werden, wenn wir mit unseren Tränen, unserer Wut zu Gott kommen, wenn wir ans Kreuz kommen, statt unseren Zorn gegen die zu richten, die uns Leid zugefügt haben? Wie gut ist es, wenn wir zum Kreuz kommen, wenn wir mit unserem ganzen Denken zum Kreuz kommen? Und glaubt mir, ihr werdet da eine Befreiung spüren. Wer mit seinem Denken zum Kreuz kommt, der kreist auch mit seinen Gedanken nicht ständig um diesen Coronavirus. Der Tod ist nicht ewig. Das Grab des Gottessohnes ist leer. Nicht verwest ist er, er ist auferstanden. Und jetzt dürft ihr alle mal ganz laut Halleluja rufen, okay? Wir machen das jetzt hier auch in der Kirche. Halleluja! Nochmal. Halleluja! Ganz wunderbar. Jesus ist auferstanden. Halleluja! Lobt Gott den Herrn, lobt den Herrn. Das ist ein Ruf, der ist in der Tradition der Kirche nur Ostern vorbehalten. Deswegen soll er vor Ostern gar nicht angestimmt werden. Halleluja, lobt Gott, weil Jesus lebt. Der Tod, der mag immer noch wüten in der Welt. Und vielleicht heute sogar mehr als früher. Weil der Tod ist angezählt. Der bäumt sich nochmal auf. Aber eigentlich ist er schon längst verschlungen. Ich habe das schon mal gesagt im letzten Jahr. Ich stelle mir das so ein bisschen wie im Boxkampf vor. Da ist der Tod und der Tod hat von Jesus an Ostern so richtig eins in die Fresse reingekriegt. Ja? Und jetzt liegt er da am Boden, wird angezählt. Es richtet er sich nochmal auf, so mit letzter Kraft. Probiert mit seiner letzten Kraft nochmal ganz viel zu verschlingen, ganz viel anzurichten. Ja? Er weiß, er geht bald endgültig ins K.O. rein. Aber deswegen ist er nochmal extrem wütend. Aber es ist schon klar, weil der Schlag an Ostern, der war so fest gewesen, der Tod wird nicht mehr auf die Beine kommen. Der wird sich davon nie wieder erholen. Und das geht so weit, dass jemand wie der Apostel Paulus, der redet gar nicht mehr vom Sterben, wenn ein Christ sein Leben beendet. Er nennt das nur noch Entschlafen. Weil einen echten Tod, einen ewigen Tod, den gibt es nicht mehr für die, die an Jesus glauben. Aber, und das darf nicht verschwiegen werden, wer nicht an Jesus glaubt, für den wird der ewige Tod zu einer Realität werden. Nur Jesus ist es, der rettet. Kein Allah wird dich retten, kein Buddha wird dich retten und auch keine anderen von Menschen erfundenen Gottesvorstellungen, die werden dich irgendwie retten. Und es wird dich auch keine Einheitsreligion retten, die meint, dass man so allerhand Widersprüchliches in sich vereinen kann. Das wird dich nicht retten. Nur der Gott Israels, der wird dir Rettung bringen. Nur der Gott, der als Jesus zu einem Menschen geworden ist. Nur Jesus rettet. Das ist auch eine österliche Botschaft. Nur Jesus rettet und sonst niemand. Und deswegen erinnert uns die Apostelgeschichte ganz direkt daran. Weil da überliefert uns Lukas, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Und gerettet sein, das heißt, auch wir werden auferstehen. Ostern, da ist das passiert, was auch an allen Jesus-Nachfolgern sich ereignen wird. Leben. Auferstehung, Sieg, Licht mitten in der Dunkelheit. Eine bloße Seele zu sein, mit anderen Seelen irgendwie durchs Universum zu schweben, das reicht nicht aus. Das neue Leben, das soll mit allen fünf Sinnen und vielleicht noch mit ganz vielen Sinnen mehr genossen werden. Das uns zu schenken, das hat uns Gott versprochen. Das hat er uns in der ganzen Bibel versprochen. Das ist angekündigt worden bei Jesaja, bei den anderen Propheten. Und dieses Versprechen, das hat Gott am Karfreitag mit dem Blut seines Sohnes besiegelt. An Ostern ist er auferstanden, damit dieses Versprechen weitergesagt wird, damit es alle Völker erreicht, nicht nur das Volk Israel, sondern auch wir dürfen zu diesem Gottesvolk dazugehören. Liebe Gemeinde, heute am Ostersonntag im Jahr 2020, heute vor dem Computer, vor dem Fernseher, vielleicht vor der Audioaufzeichnung, weißt du, was wir geschenkt bekommen? Ja, ich weiß es ganz genau, weil Gott, der hat es uns schon erzählt und in seinem Wort, in der Heiligen Schrift, die verlässlich überliefert ist, da können wir das nachlesen. Aber trotzdem bin ich absolut sicher, wenn es dann endgültig geschehen wird, auch wenn wir schon angekündigt bekommen haben, wenn es dann endgültig geschehen wird und in unserem Leben Wirklichkeit werden wird, dann bin ich sicher, dass wir aus dem Staunen, aus dem Jubeln nicht mehr herauskommen werden. Ich wünsche euch frohe, gesegnete Ostern. Jesus Christus, unser Herr, ist auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.